WR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Schönster Rundblick Bayerns. So wird der Aussichtspunkt oft gerühmt. Ja, bei klarer Sicht reicht der Blick von den Chiemgauer Bergen über Schlierseer und Tegernseer Berge, Walchenseer, Aachenseer Berge, Karwendelgebirge, Estergebirge, Wettersteingebirge, Ammergauer Berge, Tannheimer Berge bis hin zu den Allgäuer Alpen. Die Rede ist vom Hohen Peißenberg, bekannt auch als Wallfahrtsziel. Und 1780 ist auf dem Hohen Peißenberg ein Observatorium eröffnet worden, die erste deutsche Bergwetterstation. Und auch für den Bayerischen Rundfunk ist diese knapp 1000 Meter hohe Erhebung im Alpenvorland wichtig. Dort oben steht ja eine Sendeanlage von uns. Und am Fuße des Hohen Peißenbergs liegt der Markt Peißenberg. Und da gibt es ein Bergbaumuseum, weil das Gebiet am und um den Peißenberg war jahrhundertelang Fördergebiet vom schwarzen Gold, das heißt in dem Fall Kohle. Das bayerische Voralpenland, Kohlebergbaugebiet. Meint man, passt nicht zusammen, hat aber doch eine lange Tradition. 7 oberbayerische Kohlegruben hat es gegeben: Mirschbach, Hausham, Marienstein, Penzberg, Peiting, Hohenpeißenberg und Peißenberg. Und mit Peißenberg ist 1971 die letzte Kohlegrube dieser Ära zu Ende gegangen. 7 Jahre nach der Schließung vom Kohlebergwerk in Peißenberg ist der Verein Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg gegründet worden. Und der Vorsitzende des Vereins der Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg ist heute bei uns zu Gast und außerdem einer der letzten Bergmänner von Peißenberg, der die Schließung 1971 erlebt hat und zuvor fast 20 Jahre im Bergwerk unter Tage gearbeitet hat und der mit seinen 86 Jahren heute noch Führungen macht. Beide haben viel zu erzählen und es freut mich sehr, dass Sie von Peißenberg in die Landeshauptstadt gekommen sind. Leonhard Alt und Hans Zapf, grüß Gott miteinander.
Grüß Gott, beieinander. Bei uns sagt man Glück auf.
Glück auf. Glück auf. Glück auf für 2 Stunden Ratsch. Bei uns habe ich die Ehre auf BR Heimat. Leonhard Alt, Sie sind kein Bergmann, aber ein leidenschaftlicher Freund dieses Gewerks, dieser Tätigkeit. Wie ist das gekommen?
Ja, ich bin 1971 bin ich nach Peißenberg gekommen durch die Musik. Haben einen Spielmannszug, einen knappen Spielmannszug, den ich 40 Jahre geleitet habe. Und wir sind 40 Jahre lang in dieser Uniform aufgetreten. Und was uns oder mich fasziniert hat, das war diese Schließung des Bergwerks, das er von heute auf morgen die Leute die Arbeit weggenommen hat. Und die waren ja dann alle bei uns oder die meisten waren bei uns im Musikzug vereint. Und wir haben da zugehört, wenn die erzählt haben. Und das war also so spannend und so interessant. Und irgendwie hat mich das so berührt, dass ich da hängen geblieben bin und bis heute, also ich, wenn die Uniform anhab, voller Stolz, muss ich sagen, tragen tue, auch wenn ich nicht unter Tage gewesen bin. Mhm. Und jetzt durch und meine Arbeit im Museum, wo ich das erzählen kann, den Leuten, wie das da die Bergleute gehandhabt haben, also das ist für mich eine unwahrscheinlich bärige Geschichte. Mhm.
Und das ist natürlich eine tolle Kombination, wenn man an der Seite dann so jemanden hat wie den Hans Zapf, der jetzt mit seinen 86 Jahren da noch Führungen macht und der aus eigener Erfahrung von diesem Bergwerk erzählen kann. Herr Zapf, wann ist das losgegangen bei Ihnen?
Ja, wir losgegangen.
Ja, mit dem Bergwerk.
Mit dem Bergwerk. Ich habe 1952 habe ich angefangen.
Mit 14?
Ja, aber Übertage. Da waren wir Übertage, da waren wir erst einmal Schlosserei, Zimmerei, Elektrowerkstatt, ein Kohlstall. Der Kohlstall ist da ein Band gewesen, ein Eisenband. Und da ist die Kohle draufgeladen worden, die von der Grube gekommen sind. Die hat man da draufgeladen und dann hat man die noch aussortiert, wo Steine dabei waren. Die Steine hat man weggetan und die Kohle ist weitergelaufen. Die waren natürlich klein, groß, alles. Und das ist dann in die Kohlenwäsche gegangen. Da ist sortiert worden mit Wasser. Das Wasser war ein schönes Wasser. Da ist die Kohle geschwommen und die Steine sind untergegangen.
Aha.
Also das hat man alles sauber nachgebracht.
Mit 14 hat er angefangen, der Hans Zapf, und 1971 mit 33 aufhören müssen. Dann gibt es auch ein reiches Berufsleben danach noch. Also die beiden haben viel zu erzählen. Leonhard Alt und Hans Zapf sind bei mir zu Gast. Der eine, einer der letzten Bergmänner vom Peißenberg. Der andere, der Vorsitzende vom Verein der Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg. Leonhard Alt, wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, gehört 1971 nach Peißenberg kommen, von Diesen am Ammersee, nicht arg weit weg.
Ja.
Und Musik gemacht und wenn der Leonhard Alt jetzt nicht beim Bergbaumuseum tätig ist und mit den Bergbaumuseumsfreunden was macht und sich für dieses alte Handwerk, dieses Ehrwürdige interessiert, was tut er sonst oder was hat er sonst gemacht? Mittlerweile ja auch schon in der Rente, wenn ich es richtig weiß.
Ja, ich bin also auch in der Rente und bin aber jetzt so, also, ich komme aus dem Tourismusbereich, ich bin jahrzehntelang Reisebus gefahren und habe jetzt die Seiten gewechselt. Ich bin jetzt halt Ausbilder für Berufskraftfahrer im LKW- und Omnibusbereich. Und gebe halt da mein Wissen weiter.
Mhm. Ist das ortsgebunden oder wo macht man das?
Das mache ich hier bei uns in Peißenberg in der Fahrschule Honal. Mhm. Da bin ich angestellt und macht mir Spaß. Und kann ich meine Erfahrungen und meine Geschichten weitergeben.
Jetzt reden wir mal im Grunde genommen die Anfänge. Man müsste eigentlich im 16. Jahrhundert anfangen, wie es losgegangen ist, wenn ich es richtig weiß, mit Kohle und der ganzen Geschichte um den Peißenberg rum oder überhaupt im bayerischen Voralpenland da. Aber jetzt fangen wir zweimal an mit der Geschichte des Museums bzw. der Museumsfreunde. Also Sie sind nach Peißenberg gekommen und haben hautnah mitgekriegt, dass da ein ordentlicher Umbruch in der Beschäftigungssituation der Menschen in Peißenberg war durch die Schließung von dem Bergwerk 1971.
Ja, genau. Das war also für uns junge Kerl war das natürlich erstens einmal hochinteressant, weil zum einen haben wir Musik spielen können, dann diese Tracht, diese Bergmannsuniform, die wir auch gehabt haben, das war natürlich überall ein Hingucker. Wir sind aufgefallen. Und
man hat es gestern wieder beim Trachten- und Schützenumzug zur Wiesn zum Oktoberfest sehen können. Da sind etliche Knappenvereine mit dabei gewesen in ihren schwarzen Uniformen. Da reden wir nachher noch drüber, über die einzelnen Symbole.
Und dann war es natürlich so für uns, die Bergleute, die dann, die haben, wenn die erzählt haben, die waren ja immer noch in der Arbeit. Ja, auch wenn es nicht mehr gab, aber die waren immer in der Arbeit. Und für uns war das so interessant und wir haben da zugehört und was die alles erzählt haben. Man hat dann mitgekriegt, wie die Arbeit auf der einen Seite schwer und gefährlich war, aber auch dieses die Kameradschaft, was die entwickelt haben und an den Tag gelegt haben, das hat halt uns fasziniert und mich vielleicht besonders. Und darum bin ich da so hängen geblieben. Ja.
Wie ist die Formierung des Vereins dann 1978 zustande gekommen?
Ja, da haben dann ehemalige Bergleute, die haben sich dann eben zusammengetan und haben gesagt, wir machen ein Museum. Ja, wir wollen also das darstellen, wie das bei uns gewesen ist. Haben dann, die Gemeinde hat das Areal und das Gebäude gekauft von der BHS. Und die Bergleute, die haben dann da ich sage mal, die haben durch die Ausstattung von dem Museum haben die ihren Beruf dann so quasi abgeschlossen. Ja, weil die waren ja immer, das muss man auch verstehen, die sind jeden Tag in die Arbeit gegangen, die haben sich angestrengt und gemacht und da. Und auf einmal hat es geheißen, auf Deutsch gesagt, eure Arbeit, die ist ja nichts mehr wert, die ist nicht, die rentiert sich nicht und so weiter. Das haben die natürlich nicht verstanden, logischerweise, was ja auch ganz klar ist. Und jetzt haben die ja nie ihren Beruf fertig leben können. Ja. Und ich denke, dass die mit der Ausstattung und mit dem Gestalten von dem Museum haben die ihren Beruf da abgeschlossen und auch mit einer Liebe. Das sieht man also, wenn man durch das Museum geht, viele, viele Kleinigkeiten, die da sind, die bei der Führung oft gar nicht erzählen kann.
Wenn ich da kurz einhaken darf, Hans Zapf, täten Sie das so unterschreiben, was er da gerade sagt, dass das den Bergmännern Ihnen auch gut getan hat, dass man durch dieses Museum und durch die Bergmuseumsfreunde sozusagen die eigene Geschichte, die Bergbaugeschichte zum Abschluss bringt? Sie haben mit 33 aufhören müssen, das eben 1971?
Ja, ich habe dann an der Tür einen Posten gekriegt. Also da haben wir dann gelernt. Dann haben wir zuerst einmal einen Dreher gelernt. Dann ist es weitergegangen. Dann habe ich einen Drehermeister gemacht. Dann habe ich da drin eine super Anstellung gehabt. Und in Peißenberg waren wir ungefähr 400 Beschäftigte in der MTU. Mhm. Ja, und so ist es weitergegangen. Mhm. Mit dem Perpa, da sind wir immer noch verbunden. Das hilft nichts. Wir haben damals, waren wir 10 Leute, haben wir gesagt, wir machen weiter, das haben wir noch und das haben wir noch. Kann man herzeugen, das kann man machen. Gell? Und so sind wir da übergrößer geworden.
Waren Sie dann Gründungsmitglied auch vom Verein?
Na, freilich.
Mhm, na, freilich.
Ja, immer. Und ja, und wir fahren auch alle Jahre noch irgendwo noch, wo marschiert wird. Wir haben eine Knappschaftskapelle. Mit Musik durch Bayern haben sie erst einen Film gemacht. Mhm. Und das ist ein super Film geworden, muss ich wirklich sagen. Also, und sie, so war halt das. Und der Leo, der hat sich halt bereit erklärt, das mit dem Museum, muss ich schon sagen, das ist alle ein bisschen leicht vernachlässigt worden. Und der Leo, der ist voll dahinter. Der baut da umeinander und tut und schaut, dass da was zugeht. Mhm. Okay? Also.
Wir reden aber jetzt, der Verein hat sich 1978 gegründet, aber bis ihr das Museum sozusagen am Laufen hattet, da hat es ja dann doch noch ein paar Jahre gedauert. Ja, so einfach ist es ja nicht mehr. Also,
es war 89.
89, ja.
89. Mhm. So lange hat es gedauert, bis man. Man hat ja auch Dinge zusammentragen müssen, weil ja das meiste, das ist ja das Kuriose, das meiste ist ja unter der Erde geblieben. Das hat man ja nicht draufgehalten. Also sind ja unwahrscheinlich viele Werte, die sind einfach ja, drunten geblieben. Ja. Und jetzt hat man natürlich oben zum Ausstellen bestimmte Dinge suchen müssen. Dann waren das wieder Sachen, wo man gesagt hat, ja, die sind jetzt zwar nicht aus Peißenberg direkt, aber das baugleiche Teil, das ist in Peißenberg verwendet worden und so weiter. Da hat man natürlich ja, viel Sammlerleidenschaft an den Tag legen müssen und vor allen Dingen, man hat ja auch suchen müssen. Ja. Mhm. Wir haben damals einige Leute gehabt, einen weiß ich noch ganz, der ist leider schon verstorben, der Wagner Lothar, der im Fernverkehr war und egal wo wir irgendwie was gehabt haben, der Lothar ist gefahren und bei irgendeiner Tour hat er so einen Drum mit heimgebracht. Ja.
Wie gliedert sich heute das Museum, wenn Sie uns jetzt praktisch ins Museum mitnehmen? Ich meine, in die Bergwerkswelt tauchen wir nachher mit dem Hans Zapf nur richtig ein, dann aus eigener Erfahrung mit seinen Erzählungen. Aber wenn Sie uns ein bisschen beschreiben, wie ist das Museum heute aufgestellt?
Also wir haben drei Anlaufpunkte, sagen wir bei uns. Einmal ist es das Haus, die ehemalige Zechenschenke. Da haben wir im Erdgeschoss und im ersten Stockwerk haben wir da 14 Räume, wo wir Exponate ausstellen in verschiedenen Richtungen. Das geht also los unten vom Beginn, wo also der berühmte Christoph Lenker, der Hirtenbub, der das durch Zufall den Berg, den Bergbau hier entdeckt
das
hat.
Das wird der Hans nachher noch
genau,
ausführen.
Ja. Ja. Und das geht nachher rauf bis zur Grubenwehr oder zur Knappschaftskapelle dann auch, was sehr viel die Leute interessiert, das ist die soziale Ausstattung, also sprich die Gewerkschaft, die Krankenkasse und so weiter, da haben wir also auch Räume. Dort sagen wir das her und dann natürlich in unserer Großexponatenhalle, da wo wir dann die großen, größeren Maschinen und Hunde und so weiter, einen Streb haben wir da nachgestellt, da ausstellen derner. Mittlerweile haben wir auch so einen kleinen Shop drin, wo man Kaffee und Wurstsemmeln und so Zeug kriegt, das macht der Verein. Und dann natürlich unseren Stollen, den wir befahren können, der ursprünglich 670 Meter lang wäre, aber wir kommen bloß so ungefähr 100 Meter rein und da fahren wir mit so einer kleinen Buckelbahn rein und erklären da unter dem Fahren schon den Stollen und dann gehen wir parallel zu dem, gehen wir auf der anderen Seite zu Fuß wieder raus, natürlich mit gebückter Haltung, weil es niedrig ist. Und so. Das ist also nicht nachgebaut, das ist original. Und natürlich haben wir einen Raum dabei, da wo wir anhand seiner Arbeit nachempfinden, und zwar einen Sprengraum.
Aha.
Da wo wir dann Sprenger derner und da stehen die Leute auf so eine Rüttelplatte und die rüttelt nachher, wo wir dann also das nachahmen, wie das da drunten gewesen ist. Und dann sind wir dann zu Fuß dann wieder über Tag dann praktisch. Mhm.
Es wird wahrscheinlich im Laufe des Ratsches öfter noch passieren. Ich habe mich zwar ein bisschen natürlich mit der Thematik beschäftigt, aber wir müssen wahrscheinlich immer wieder zwischen nein, da frage ich dann halt dumm, Begriffsklärung machen. Jetzt habe ich gerade drei Begriffe mir so behalten, wo ich sage, das brauche ich nochmal erklärt, bitte. Jetzt haben wir gerade von einer Strebe was gehört, dann haben wir von einem Hund was gehört und von einem Bockerl. Was ist das?
Ein Bockerl, das ist bei uns halt eine kleine Bahn, eine kleine Lokomotive.
Ja.
Und die sind also unter Tag sind die da gefahren gewesen, das war das Bockerl. Und Der Streb ist die Ausbaustrecke. Also wo man
der Streb ist der Bau.
Der Bau,
da, wo
ja,
das genau. Flöz war.
Mhm. Genau.
Das ist der Streb.
Mhm. Ja.
Aha. Und dann haben wir noch den Hund.
Der Hund, das ist
der Kohlewagen.
Der Kohlewagen. In Norddeutschland, da heißt der Lore. Und bei uns heißt der Hund, aber nicht der mit vier Füßen, sondern mit T hinten dran.
Ja, ja,
der
ja.
Hund.
Ja.
Wobei man sagen muss, die Lore, das ist eigentlich ein Gefäß, das wo man kippen kann. Ein Hund kann man nicht kippen.
Ja, okay.
Das ist ein Kohlewagen. Da haben wir ein paar Zentner Kohlplatz.
Und wie holt man es dann raus wieder aus dem Wagen?
Ja, da fährt man einen Wipper rein. Das ist ein Gestell. Das dreht sich mit dem Hund und leert den aus.
Ah, genau. Mhm.
Mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen einen Museumsrundgang, einen Einblick ins Museum gekriegt. Buchstäblich, wir tauchen noch tiefer ein in die Materie. Der Leonhard Alt, der Vorsitzende des Vereins der Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg, hat uns schon ein bisschen die Gegebenheiten des Museums erklärt. Herr Alt, jetzt gehen wir doch mal wirklich in die Geschichte des Bergbaus rund um den Peißenberg. Jetzt seid ihr ja verdienstvoll unterwegs und dort mit eurem Verein und mit diesem Museum das Bewusstsein, das Geschichtsbewusstsein wachhalten, dass hier mal Bergbau war. Wenn man mit der Geschichte nichts zum Tor hat und wenn man noch nicht so oft in Peißenberg war, dann fällt einem das gar nicht so sehr auf und hat man das eben gerade nicht im Bewusstsein. Darum finde ich das eine ganz interessante Vorstellung, wenn man das ein bisschen überspitzt so sagt, das bayerische Voralpenland Kohlebergbaugebiet. Ich habe ja vorhin die anderen Orte schon genannt, wo seinerzeit Kohlebergbau betrieben worden ist. Das war ja nicht nur in Peißenberg, Hohenpeißenberg. Wie ist es bei euch rund um den Peißenberg losgegangen?
Also das ist 1580 ist das angegangen. Da hat also ein Hirtenbub, den hat es gefroren an die Füße und dann hat er eine Feier gemacht, dass ein bisschen warm geworden ist. Ja, und dann hat der Boden brennt. Und dann wollte er das ausmachen und ist nicht ausgegangen. Gell? Und dann hat er den Vater geholt, weil wenn das einer kann, ist der Vater. Und der hat es aber auch nicht ausgebracht. Und dann haben sie, da ist ein Bach neben so gewesen, und den haben sie dann umgeleitet, dass der über das Feuerstall gegangen ist und dann ist er ausgegangen. Aber jetzt waren sie ja noch nicht zufrieden. Die haben ja wissen wollen, was da los ist. Dann haben sie einen Gelehrten geholt. Damals, das war der Pfarrer. Der hat am Meeren gewusst. Und die sind dann halt draufgekommen, da hat die Erde gebrannt. Und was ist da los gewesen? Da ist ein Kohleflöz, so eine Kohleader, wenn man das auch so nennen mag, also ist da über Tage, hat es dann nach oben ins Freie praktisch hinausgedruckt. Und das hat der Bub durch Zufall angezündet. Und so ist nachher losgegangen.
Der Hans Zapf hat mir im Vorgespräch schon gesagt, das sind die Fucker in Augsburg, haben da auch schon mitgemischt.
Genau,
dann.
Die haben das
mit ihrem Geschäftssinn natürlich mitgekriegt.
Ja, ja.
Die Fucker in Augsburg, die sind da draufgekommen, dass es da Kohle gibt. Und die haben bis dahin eine Eisenalbei mit Holzkohle gebogen oder halt bearbeitet. Okay? Und dann haben sie natürlich ein Pferdefuhrwerk bereitgestellt. Die sind am Bergen aufgefahren, runtergefahren mit Kohle, auf Schongau gefahren, auf Flöße gelegt und dann mit dem Floß auf Augsburg.
Den
das waren dann, die ersten Sachen, ja, die dann passiert sind.
Ja. Mhm. Okay. Ja, ja. Es hat aber dann schon eine Zeit lang gebraucht, bis es in diesem professionellen Stil betrieben worden ist, wie wir es jetzt zur Zeit der Schließung kennen, oder?
Ja, Leonhard, ja, ja, das war dann 1837
ist dann, hat sich dann der bayerische Staat eingemischt.
Genau. Es hat aber, wenn ich da kurz einhaken darf, es hat aber über die Jahrhunderte vorher schon immer, also es war schon im Bewusstsein, dass da was.
Hat es einmal einen Kaufmann wieder gehört. Das hat ein Besitzer, laufend einen Besitzer gewechselt, bis eben da nachher irgendwann der Staat nachher eingegriffen hat und das nachher verstaatlicht worden ist.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Der erste Stollen, da müsst ihr mich aufklären, wie man es genau alles sagt, aber der Hans grätscht schon ein, wenn ich die Begriffe durcheinander bringe. der erste Stollen ist in Hohenpeißenberg passiert.
Ja.
Oder das war oben am Berg.
Ja, genau. Mhm. Das ist der Hauptstollen.
Es sind nicht nur Stollen gewesen, sondern die haben einfach am Berg reingeroben, dann haben sie gesehen, da kommt der Kohle. Und solange da Kohle da war, haben sie das raus. Okay? Erst später nachher haben sie gezielt. Und angesprochen ist unser Tiefstollen. Mhm. Das war in Peißenberg der erste und letzte Stollen über Tage. Okay? Und der ist bis Hohenpeißenberg gegangen. Und da hat der hat auf jeden Fall Ross gehabt, Pferde, und der hat mit den Ross, ist er mit dem Hund, also mit den Kohlewagen auf Hohenpeißenberg gefahren, haben sie aufgeladen und haben sie durch den Stollen raus. Und diesen Stollen kann man heute noch besichtigen.
Das ist der Tiefstollen.
Das war der Tiefstollen.
Aus dem Grund, weil wir halt ganz unten sind. Wir haben den Hauptstollen oben am Berg, dann haben wir einen Mittelstollen noch.
Und 10 Stollen, einen Hermannstollen.
Genau.
Wir haben einen Stollen, ganz sehr häufig.
Ja. Und der Tiefstollen, das sind wir halt herunter, der Tiefstollen.
Aha. Also 1837 ist das sozusagen also durch den Staat im größeren Stil wirklich losgegangen.
Ja. Da hat der Staat mitgemischt.
Und dann war er, ich habe gelesen, 1866, die Bahnlinie Tutzing-Weilheim-Peißenberg war natürlich auch eine wichtige Sache.
Die ist dann da nachher installiert worden.
Ja, freilich.
Dann auch von unserem König.
Der König Ludwig ist allein mit der Kutsche gekommen von Schwangau, ist an die alte Bahn rausgefahren, da war die erste Haltestelle und da hat er ein Hausbau gehabt, ein Zimmer, und dann hat er gewartet und dann hat er da bloß von Peißenberg mit dem Zug auf München fahren müssen. Das war eigentlich auch einer der Gründe.
Ich bilde mir ein, er ist auch hin und wieder von der anderen Richtung gekommen, über Kaufbeuren Richtung Kempten nach Birsenhofer und ist da ausgestiegen.
Richtig.
Aber über eure Richtung hat er es auch machen
können. Das war eine Abkürzung für ihn.
Ja, ist klar. Ja. Also habt ihr auch gewissermaßen eine König Ludwig II-Geschichte aufzubieten.
Ja, genau.
Wir haben sogar noch bei uns im Gasthaus Post, da ist im ersten Stock
da
drum, ist ein Sessel da. Warst du draußen am Ausgang? Ja. Da ist ein Sessel da. Da ist der König Ludwig drin geguckt. Das sage ich schon immer, wenn die Leute, wir schicken es da auch zum Essen, wenn sie sagen, wo möchtest du zum Essen, sagen, gehst du rein.
Das Zimmer ist nur erhalten.
Da haben wir gesagt, dann gehst du den ersten Stock rauf und hockst dann den Sessel rein, da ist der König auch schon drin geguckt.
Ja.
Die Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg mit dem Vorsitzenden Leonhard Alt und an seiner Seite bei uns im Studio einer der letzten Bergmänner vom Peißenberg, der 20 Jahre fast bis 1971 unter Tage gearbeitet hat. Der hat uns nachher noch viel zu erzählen, gibt es viele Anekdoten da, da bringen wir die Sendung nicht, da müssen wir verlängern. Aber bleiben wir noch ein bisschen beim Verein. Leonhard Alt, wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell?
Mitglieder sind wir jetzt so gute 70.
Aha.
Und Museumsführer und Führerinnen haben wir jetzt momentan 12. Zufällig gestern habe ich 2 E-Mails gekriegt, wo sich 2 Herren und das dritte war eine Dame, die sich angetragen haben, die würde das interessieren, sodass wir vielleicht noch 3 mehr werden. Und also nicht unbedingt Bergleute, gell? 2, 3 sind noch da. Ja, der Alex ist noch der, wo ein bisschen am Bergbau noch war. Gell? Aber die anderen, das sind alles einfach ist Freunde, ja, Freunde des Bergbaus. Ja.
Lauter Interessierte, die sich in die Materie neu arbeiten, für die Heimatkunde, für die Heimatliebe. Man muss ein bisschen Obacht geben, ihr seid jetzt nicht ganz einfach, sage ich jetzt immer, zu kriegen. Ich habe es auf der Homepage ein bisschen rumgeschaut. Ihr habt eher rare Öffnungszeiten, sehe ich das richtig?
Ja, es ist ja so, man muss wissen, dass also der Träger vom Museum ist die Gemeinde. Und wir sind also die jetzt die Organisation machen. Der Verein macht das natürlich ehrenamtlich. Und da musst du halt aufpassen, dass die Leute halt nicht zu sehr belasten tust. Mhm. Und da kommt es her, dass wir jeden ersten und jeden dritten Sonntag im Monat aufhaben.
Jeder erste und jeder dritte. Genau. Man kann es bei uns im Internet auf brheimat.de nachlesen oder da einen Link kriegen oder bei uns direkt auf die Homepage gehen.
Und im,
vom im Übrigen, 15. zum Service noch, die ganze Sendung kann man natürlich als Podcast auch nachhören, wie es bei uns in Habe die Ehre immer der Fall ist.
Ja, weil das haben sie mich daheim gefragt. Ja. Und vom 15. Mai bis 15. September haben wir jeden Mittwoch auf, jeden Mittwoch.
Also zusätzlich zum Sonntag.
Zusätzlich, ja. Mhm. Und jetzt ist es so, durch das, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen umgemodelt haben, wir sind auf Facebook daheim, wir sind in Instagram und wir haben eine Homepage. Jetzt, wir haben das heute ein bisschen anders alles gemacht. Jetzt, und dann habe ich noch ein paar so Connection, wo ich Leute angeschrieben habe, Unternehmen angeschrieben habe. Jetzt ist das aufgekommen. Im letzten Jahr, Gott sei Dank, saumäßig gut geworden. Und wir haben also unwahrscheinlich viel Zulauf und so. Mhm. Wir denken also jetzt schon drüber nach, das zu erweitern, dass wir die Öffnungszeiten länger machen. Momentan haben wir sonntags, wenn wir aufhaben, um 11:30 eine Führung, um 14:30 und um 3. Das wollen wir ein bisschen entzerren, dass wir halt früher anfangen oder eben noch einen Sonntag dazu nehmen. Was wir auch noch so andenken, das ist ein Sonntag, wo die Leute ohne Führung durchgehen können, weil wir unwahrscheinlich viel Manuskripte haben, die zum Lesen sind. Das kannst du bei einer Führung oft gar nicht so erklären. Mhm. Gerade in dem Raum, wo wir, also die Krankenkasse entstanden ist, also die heutige Knappschaft, ja, oder die Gewerkschaft, wie das entstanden ist, dann auch, wo dann der Abschluss war, wo es dann zugemacht worden ist. Und da sind ja viele Schriften da. Das musst du aber allein lesen, das kannst du bei einer Führung gar nicht so genau erklären. Und da sind wir jetzt am Überlegen, wie wir das machen, dass wir da einfach mal einen Sonntag machen, wo leider Leute durchgehen können.
Wenn wir von den Bergbaumuseum-Freunden reden als Verein, dann finde ich, muss nebenher oder muss auch erwähnt werden, es gibt in Peißenberg ja auch einen knappen Verein, Peißenberg. Ja. Da seid ihr beide auch Mitglied.
Aha. Natürlich.
Dort den mal kurz schildern, was macht der? Der ist gegründet 1900, ein bisschen nach dem Museum, glaube ich, ist der gegründet, 89 oder so.
Ja, ich meine schon, gell. Das wurde so um die Zeit rum.
Der Knappenverein?
Ja,
der Knappenverein, der hat hauptsächlich, was noch so mit dem Berger zusammenhält. Also, wir machen Ausfahrten, wo marschiert wird. Die Bergleute haben alle noch eine Uniform an. Mhm. Okay. Und da marschieren wir mit. Und auch unsere Knappschaftskapelle, das ist eine super Kapelle, okay. Und die unterstützt uns da.
Also, die dürfen halt mehr die Tradition pflegen,
richtig.
Während wir
die aufs Pflege Handwerkliche, von, auf das, was die Tätigkeit an sich anbelangt. Genau. Zu Gast Leonhard Alt, Vorsitzender des Vereins der Bergbaumuseumsfreunde Peißenberg. Und auch dabei der Hans Zapf, einer der letzten Bergmänner von Peißenberg. Er hat fast 20 Jahre Kohlebergbau betrieben bis zur Schließung 1971. Mittlerweile ist er 86, das Herzblut ist immer noch im Bergbau. Aber nachdem geschlossen war, Hans, haben Sie ja was anderes machen müssen und sind bei MTU gelandet. Wie ist das alles zustande gekommen?
Ja, da waren wir die ersten 6 Leute, haben sie bei der MTU gemalt, weil die haben gemeint, Wunder, was das für eine Firma ist und so. Okay? Also als Bergmann, als normaler Mensch, sagen wir mal so. Ja, und nachher dann sind wir mit dem Bus all Tag reingefahren, 6 Leute.
Nach München.
Und dann haben wir da drin gelernt und na ja, dann hat es mir gefallen. Das hat mir gepasst. Und dann habe ich einen Meister gemacht und dann habe ich eine gute Stelle gehabt in Peißenberg. Also da war ich dann lange Jahre noch in Peißenberg und als Bergmann habe ich das Recht gehabt, mit 60 Jahren in Pension zu gehen. Mhm. Also das war unser Privileg. Mhm. Aber ansonsten, ja, bin ich halt noch am Bergbaumuseum tätig.
Also zwei, so kann man schon sagen, zwei erfüllte Berufsleben.
Ja,
auf ganz unterschiedliche Weise. Oder hat sich da gegenseitig was befruchten können?
Da hast du alles brauchen können. Ich muss auch so sagen, zu der Ausbildung des Bergmanns. Du hast ja mit 15, 14 Jahren habe ich angefangen, dann hast du Schlosserei-Grundausbildung, Zimmerei-Grundausbildung, Elektrowerkstatt-Grundausbildung, dann an der Kohlenwäsche, da wo die Kohlen getrennt worden sind vom Stein. Gell? Das hast du alles machen müssen und dann bist du mit 17 Jahren Grum gekommen. Und da hast du dann wieder angefangen, im Dreck zu wollen. Aber schön war's.
Also man muss auch dazu sagen, wo, bei allem Schlechten, oder was heißt schlecht, das Traurige, das zugemacht worden ist, sozial hat die BHS die Leute schon sehr gut abgesichert. Ja. Also da ist keiner, so wie heutzutage, irgendwo hinten runtergefallen. Mhm. Die sind alle in Lohn und Brot gekommen. Ja. Wenn sie ihre Jahre im Bergbau noch nicht voll gehabt haben, dann haben sie die Möglichkeit gehabt, in einen anderen Bergbau, in Salz oder so.
BHS, das sind die Bayerischen Berghütten und Salzwerke, oder?
Ja,
so
genau,
heißt
genau.
Es. Gibt es das noch? Muss ich
ja, 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 ja. Hier, die Verwaltung ist heute da an der Ludwigstraße, gell?
Ja.
Da ist die Regierung auch mit drin und die BHS ist da mit drin.
Also immerhin bei aller Tragik und Einzelschicksale, die einen dann berühren und wo man sein Leben umstellen muss, hat es doch diese soziale Komponente gehabt,
wie Sie gerade sagen. Der Sozialplan, ich muss mich da immer wundern, da hängt bei uns im Museum ein unscheinbares Bild, wo die Väter von diesem Sozialplan drauf sind. Das Bild, das mir so viel größer rauskäme, aber vielleicht hat das schon seinen Sinn, dass das bescheiden und klar da drinnen ist. Und die haben dafür gesorgt, dass jeder in Lohn und Brot gekommen ist und der Staat hat natürlich mitgeholfen, muss man auch dazu sagen.
Von wie vielen Bergmännern reden wir da? Ob 71, um die 1000, oder?
2000.
So. Aha.
Wir waren 2000 Untertag und 1000 Übertag, so rund.
Mhm.
Aber wir haben als Bergmann das Doppelte verdient, als was einer über Tag irgendeiner anderen Quetschen gearbeitet hat. Gell, haben wir das Doppelte verdient.
Ihr habt aber natürlich
gut verdient. Gell, und durch das hat man auch daheim bauen können. Das haben andere Leute nicht können. Das waren alle Hunde.
Ich weiß das von unserem Opa. Unser Opa, der war ein Bergbau. Da weiß ich noch, wenn der verzeiht hat, wo der das Haus gebaut hat. Opa hat ein Zweifamilienhaus gebaut. Und das hat jetzt meine Tochter. Und der hat gesagt, weißt du, Leo, wo wir angefangen haben, da waren wir in Sparverein, war das. Und da hat er ein 50er hat er einzahlen müssen. Gell? Hat ein 50er einzahlt. Und dann hat er nach einer Zeit lang hat er einen Kredit gekriegt. Und der Kredit, der war ja so, dass er also das Gelände hat er von der BAS gekriegt und dann hat er vom Sparverein den Kredit gekriegt. Und da hat er aber einen Gurtsteher gebraucht, also einen Bürgen.
Mhm.
Und er hat gesagt, weißt du, einen Bürgen, das hat der Schwiegervater gemacht. Der Schwiegervater hat den Bürgen machen können, weil der ist Polizist gewesen. Aber der Polizist hat weniger verdient als der Opa selber. Aber das war halt so. Gell. Und so haben die dann ihre Häuseln alle gebaut. Und
ich habe gelesen beim Hans Zapf, er hat sein Häusl sozusagen alles nur mit Kumpel, mit Kameraden gebaut. Kein Handwerker dabei sozusagen. Wart ihr alle selber?
Alles selber gemacht. Ja. Weil du hast ja im Bergbau viel Berufe lernen müssen. nicht bloß Grum, ein Grumabbau, sondern auch andere Berufe. Ich hab nach der Arbeit Fußbein gelegt. Ich habe einen anderen Kollegen wieder geholfen, das Haus aufmachen. Also wir haben eigentlich aus Bergmo sehr viele Berufe kennt, wenn du was da hast wollen. Das ist klar, das ist immer Voraussetzung. Aber wir haben einander gegenseitig geholfen. Mhm. Wenn ich in der Grün war und ich habe was zu betonieren gehabt, habe ich gesagt, du und du, ihr seid Nachmittag da, werden wir das und das machen. Das ist gemacht worden. Das war, also wirklich, da hast du dich auf den Kamerad verlassen können.
Das habe ich mehrfach gelesen in Zeitungsartikeln über Sie. Und also ja. da kommen wir noch drauf, wenn wir in Ihre Geschichten und wenn wir wirklich jetzt dann einfahren. Nachher, das machen wir nach 11 noch. Da fahren wir richtig ein. Aber weil Sie gerade sagen, man hat gut verdient. So darf ich jedenfalls als Außenstehender sagen, der mit der ganzen Materie nicht wirklich was zu tun hat. Es ist aber doch verdammt gefährlich. Ich muss sagen, da ist mir doch das Geld wurscht bei dem Risiko. Aber das ist nicht so. Ich habe was gelesen von Ihrer Mama, die so sinngemäß ungefähr gesagt hat, alles darfst werden, weil der Papa war Bergmann, der Opa war Bergmann. Ja. Und Mama hat gesagt, Bur, alles darfst werden, bloß kein Bergmann. Und was wird der Bur?
Bergmann.
Die waren ganz entsetzt, weil wir waren ungefähr 70 Buben, wo wir aufgehört haben an der Schule. Jetzt hast du geschaut, dass du einen Platz kriegst. Der eine hat eine Elektrowerkstatt daheim gehabt, der Hegemann. Und dann wollte ich anfangen. Dann hat er gesagt, ja, kannst du bei mir anfangen. Dann war es soweit. Dann hat er gesagt, meine Konjunktur ist so schlecht. Das geht nicht, ich kann dich nicht. Ja, dann haben wir nicht noch gestern Pepper hinter. Na, das erste war dann ein Büro vom Gewerkschaftsboss. Das war das erste. Ich war momentan entsetzt. Da haben wir gedacht, der hat doch gar nichts gesungen. Ja, und dann bin ich zum Chef reingekommen. Dann hat er gefragt, ja, ich gesagt, der Großvater war ein Pepper, der Vater war, der ist gefallen, 45 noch, leider. Und ja, dann hat er gesagt, selbstverständlich. Nehmen wir alle. Mhm. Und ich glaube, ich habe einen guten Schritt gemacht. War auf der Strecke vom Leo, seinen Vater. Der war auf der Strecke Streckenmeister und der hat mich dann herangebildet.
Jetzt sind wir schon wieder bei so Begriffen, muss ich einhaken. Bei der Strecke, was muss ich mir da vorstellen?
Die Strecke ist der Vortrieb zum Flöz, zu der Kohle.
Also zweites drin im Berg, zweites drin unter der Berg.
Zu der Kohle. Aha. Das ist die Strecke. Und da war der Meister und der hat mich dann ausgebildet, dass ich Meister gemacht habe. Dann habe ich Meister gemacht, dann habe ich Sprengmeister gemacht. Dann habe ich gesprengt. Ah, das war schön, oder? Mei. Das kann ich gar nicht sagen. Aber du warst sehr vorsichtig. Weil da drunten waren immer Staub, Kohlenstaub. Und die Sprengung, da gibt es offenes Feuer. Und da hast du natürlich verdammt Obacht geben müssen, dass ja nichts passiert. Mhm. Also bei mir hat nie was gefällt. Mhm. Da war ich ein bisschen ekelhaft. Mhm. Da war ich schon sehr vorsichtig. Und der Fritz, das war halt ein Kumpel. Das war nicht der Meister. Ich genauso später nicht der Meister, wir waren Kumpel.
Das war der Opa von meiner Tochter.
Wir waren Freunde zueinander. Und wenn ich gesagt habe, das wird gemacht und das wird gemacht, dann ist das ohne Widerrede gemacht worden. Also, ich habe nur gute Erfahrung. Mhm.
Ich muss mir es immer wieder nochmal herholen und das Ganze geht los mit 14. Da kommt so ein Bürschle daher
mit 14. Mit 14. Ja. Aber da war ich ja Lehrhauer. Lehrhauer, ich habe gelernt, dass ich den Beruf Hauer. Hauer heißt, wie sagt man da?
Ja, das ist praktisch der Gesäuner noch hat.
Ja,
was im Handwerk der Gesäuer
ist. Der Gesäuer ist ein Hauer gewesen. Genau. Und dann hast du halt einen Meister gehabt. Und je nachdem, wie viele Leute du gebraucht hast, der Steiger war der Chef von uns. Oh mein, ich kann dir Stickel verzählen.
Die Stickel, da kriegen wir für die nächste Stunde etliche Kostproben. Hans Zapf erzählt von Untertage in Peißenberg und um den Peißenberg. Und mit dabei der Museumsvorsitzende der Bergbaumuseumsfreunde und oder des Vereins, der Leonhard Alt. Leonhard Alt, Hans Zapf, freut mich, dass ihr da seid. Nach 11 machen wir weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Im bayerischen Voralpenland, wir haben es in der letzten Stunde schon gelernt, wurde bis in die 1970er Jahre Kohle abgebaut. Nicht nur am Hohen Peißenberg, sondern auch an anderen Orten. Aber wir reden heute vor allem über den Hohen Peißenberg und das dortige Kohlegebiet. Dazu bei mir im Studio der Hans Zapf. Mit 14 Jahren ist er Bergmann geworden und heute mit 86 macht er noch Führungen im Museum und in den Stollen, der teilweise noch begehbar ist. Herzlich willkommen, Hans Zapf.
Ja, ebenfalls.
Und dann noch dabei der Leonhard Alt. Der ist der Vorsitzende des Vereins Bergbaumuseums Freunde Peißenberg. Seit 1978 gibt es den Verein. Das Museum gibt es seit 1988 und 89. Und durch Sie hat das Museum jetzt natürlich immer wieder tatkräftige Unterstützung und Initiativen, damit das Bergbauwesen im Bewusstsein der Menschen bleibt oder wieder neu kommt. Herzlich willkommen, Leonhard Alt.
Servus, Glück auf.
Glück auf. Ein wunderschöner Gruß. Wisst ihr, woher der kommt?
Glück auf, das Glück kommt auf, ja. Aus dem Thüringischen. Und Glück bedeutet ja, das Glück haben sie gehabt, wenn sie was gefunden haben. Wenn sie gegraben haben im Berg, dann haben sie Glück gehabt, wenn sie was gefunden haben. Ja. Und das Auf, das ist dann das, wenn sie dann unversehrt wieder rausgekommen sind.
Richtig.
Also wenn sie dann wieder die Helligkeit gesehen haben und so weiter, dann Glück auf, jetzt sind wir unversehrt da. Also das Lied Glück auf, das ist, wenn wir zum Beispiel unser Museumsfest haben, da wird dann zum Abschluss wird der Knappen, der Peißenberger Knappentanz aufgeführt. Übrigens ist es auch ein Berufs- oder Zunfttanz, wo die einzelnen Arbeitsabläufe unter Tage dargestellt werden, geschrieben vom Sepp Pfleger. Sepp Pfleger war selber Bergmann und großer heimatverbundener Mensch, gell? Trachtler, der hat das also geschrieben. Und diese Tänze, der Tanz, der wird aufgeführt vom Spielmannszug und von der Knappentanzgruppe, vom Knappenverein. Das bildet dann immer den Abschluss. Und wenn der Tanz zu Ende ist, dann spielt also die Musik das Glück auf. Und es ist dann so ergreifend, da kriegst du also wirklich Gänsehaut. Da steht alles, was da ist, die stehen auf und singen in einer Inbrunst das Lied. Und dann ist so ein komisches, so ein friedliches Ende ist da. Das, also da ist dann nimmer, natürlich bleibt man dann vielleicht noch ein bisschen hocken und trinkt noch eine halbe oder so, aber das ist dann so eine stade Halbe ist das dann, ja, gell? Das, ja. Also das kann man nicht beschreiben oder schlecht beschreiben, wie das da kriegst du Gänsehaut.
Da werden halt die Arbeitsgänge aufgezeigt, was da in der Krumm alles passiert ist. Also mit dem Tanz.
Mit dem Knappentanz.
Also das ist wirklich schön.
Ja, und im Lied sind wir schon wieder bei einem Begriff, ein bisschen Aufklärung für mich. Der Steiger kommt.
Ja.
Was ist der Steiger?
Der Steiger war der Chef von einer Abteilung.
Untertag.
Unter Tage von einer Abteilung war der Steiger da und der hat dann auch Hilfssteiger gehabt. Die sind, weil wir haben ja rund um die Uhr gearbeitet. Und da hast du dann an jeden einen Steiger braucht. Also Mittagsschicht, Spätschicht, Nachtschicht, hast überall einen Steiger braucht. Weil wenn man ein Werkzeug oder wenn man Material ausgegangen ist, habe ich den gesagt, schreib auf, das brauche ich morgen, das und das und das. Der hat dann das aufgeschrieben, hat es einen Steiger gegeben und der hat dann das in der Schlosserei oder Zimmerei oder Elektrowerkstatt angeschafft. Und dann ist das am nächsten Tag geliefert worden. Also das ist reibungslos gegangen.
War ein Ingenieur, gell?
Ja.
War Bergingenieur.
Ein Bergingenieur, freilich. Mei, da ist mir was passiert. Da hat es geheißen, 71, jetzt schließen wir. Dann war es 71 ungefähr, kommt der Steiger zu mir. Dann sagt er, du, wir hatten vor, dass wir dich auf Steigerschule schicken. Dann habe ich ihn zuerst so angeschaut. Dann habe ich gesagt, ist das dein Ernst? Ja, freilich. Dann habe ich gesagt, jetzt könntest du mich doch am Buckel verrutschen. Habe ich gesagt, jahrelang habt ihr was sagen können. Und jetzt, wo der Bärbar geschlossen wird, dann soll ich auf Steigerschuhe gehen. Ich schreibe doch nicht. Seid doch nicht sauber. Dann ist er gegangen, hat er Ruhe gehabt.
Aber das ist jetzt eine Geschichte mit einem, ich sage es mal, Ärgernis. Ja. Aber ansonsten, wenn man den Hans Zapf reden hört, dann wird er nicht müde zu betonen, was unter den Kumpels, unter den Kameraden für ein Zusammenhalt und eine Kameradschaft herrscht.
Wahnsinn.
Also die natürlich überlebenswichtig war.
Ja, klar.
Für alle. Darf ich mal einen Stiegel verzögern?
Ja, bitte.
Also, da haben wir ausgebaut, also die Strecke außen, den Tunnel, wo wir vorgesprengt haben, den hat man ja abstützen müssen. Und der Schilling-Migi, der so gewesen wie ich, und wir zwei, und der Meister. Der Meister war auf der kurzen Seite drum, das war der Gumpa, Spitzname. Lehner schon der Kursen, aber das war der Gumpa. Dann haben wir einmal über die Steine von unten auf und die hat man dann in den oben reingelegt, dass da alles befestigt wird. Gell? Und dann hat der Schilling-Migi hat mich auf den Fuß gehabt, dann schaue ich noch, dann teilt er bloß so nach den Kopf. Aber dann ist mir gekommen. Dann bin ich hinten nachgesprungen, haben wir den großen Brocken zu zweit, der hat mindestens 2,5 Zentner gewogen, haben wir den auf die Bühne aufgewucht. Dann dreht sich der Schorsch um. Hey, hat er gesagt, hast du den drauf? Sagt er zum Micky, zum Kollegen. Freilich hat er gesagt, der Heilige Geist hat mir nicht geholfen. Ja. Dann hat er ihn gepackt. Dann hat er ihn bis zu die Knie hergebracht. Dann hat er bloß hat er gesagt, dann sagt der Micky zu ihm, ja, der hebst ihn nicht, oder? Oh, dann war der Teufel los. Dann wollte er den dann auf, hat ihn nicht erhebt. Dann ist er ihm runtergefallen. Aber der Migi war so raffiniert, der hat ihn gleich drunten mit dem Feischl zusammengehaut. Dass er nicht sagt, ich möchte sehen, wie du den dann aufhast. Lauter so Stickel haben wir.
Also Spitzbuben waren schon auch, oder?
Ja. Es hat also das weiß ich von unserem Opa her noch, der auch immer gesagt hat, es hat nichts gegeben, was nicht da unten aufgekommen war. Das ist weit oben ist das passiert, aber da unten ist es nachher aufgekommen.
Ja.
Und jede Begebenheit, die da gewesen ist, die hat dem dann einen Spitznamen eingebracht. Und das ist heute oft so, dass du da bestimmte Leute mit Nachnamen kennst, da weißt du nur, das ist der und der vom Spitznamen her. Also das, da haben wir auch so eine Sammlung da, wo wir die Namen aufgeschrieben haben, bloß die Begebenheiten, da sind wir auf so Leute wie ein Hans wirklich angewiesen, die uns dann das verzeihen.
Der Fritz, der Vater. Das war
Schwiegervater.
Das war mein Meister. Also der war da Meister auf der Strecke. Das bin dann nicht später wohl nachher. Aber es war ein Pfundskerl. Mit dem Fritz hast du rausstellen können. Das ist ein sagenhaft gewesen. Also wir haben schon oft eine Gaudi auch gehabt, obwohl wir schwer gearbeitet haben.
Da hören wir jetzt noch einige Beispiele in dieser Stunde. Aber und weil der Leonhard Altgrad sagt, unten kommt alles auf. Hans Zapf, nehmen Sie uns doch mal mit hinunter. Wie schaut es denn aus da unten? Sie haben mir im Vorgespräch beschrieben, das ich sage es jetzt so laienhaft, das Stollensystem oder das Strecken, die Begriffe müssen Sie mal nachsehen. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen von der Länge, von der Tiefe? Was, wenn man jetzt in Peißenberg in dem Loch, an dem Tor oder wie man es nennt, einfährt.
Ja.
Wie lang, wie groß, wie tief ist das
also,
da alles?
Ich habe 1952 angefangen und da haben sie einen Schacht von 600 Meter auf 1000 Meter abgetäuft, heißt das eigentlich. Also
tief gemacht. Abgetäuft ist der Begriff.
Abtäufen. Das war der Schacht tiefer machen. Und wir sind, wenn wir gefahren sind mit dem Förderkorb, da drin, da waren vier Förderkörbe, so groß war der Schacht. Vier Förderkörbe, da haben wir eine Etage, es waren drei Etagen der Förderkorb. Und an einer Etage haben 23 Bergleute Platz gehabt. Und dann ist man einmal untergestiegen und einmal oben. Und dann sind wir mit 8 Meter in der Sekunde runtergefahren.
Das saust aber, ganz schön.
Ja, aber wenn wir geläutet haben, wir haben Signale gegeben. 4 und 3 hat Achtung abgeheißen. ohne drei, ohne die vier da, haben wir dreimal geläutet. Dann hat der Fahrer nicht gewusst, ob da Leute drin sind oder nicht. Dann ist er ohne Achtung runtergefahren. Mit 18 Meter in der Sekunde. Da warst du die ersten paar Meter in der Luft. Okay. Und die Neuen, die da drin waren, die haben blöd, das Seil ist ab. Hört doch das mal, haben wir gesagt. Das ist doch nicht ab. Also, so eine Lumpereien haben wir oft drin. Aber das hast du gebraucht für die schwere Arbeit. Mhm. Dann sind wir auf 1000 Meter.
1000 Meter
runter. Und dann haben wir noch einen Schrägschacht auf 1200 Meter gemacht. Und da habe dann ich drunten die Strecke gehabt, die habe ich Richtung Hugelfing gesprengt. Also die Strecke war ungefähr noch 4 Meter hoch und 6 Meter breit. Und das habe ich auf einmal rausgesprengt. So 2 Meter tief.
Da muss man auch dazu sagen, gell, wir haben 40 Millionen Tonnen Kohle rausgeholt bis 71 und genauso viel war noch da.
40 Millionen Tonnen.
Ja. Und 40 Millionen Tonnen Kohle wären
noch immer
vorhanden.
Noch da. Ja. Noch da. Diese 40 Millionen betrifft über welchen Zeitraum? Seit 1873 quasi, seit es in diesem professionellen Stil gemacht worden ist. Es hat ja vorher auch schon immer wieder mal eine Förderung gegeben und ein bisschen sich beschäftigen mit Kohlebergbau am Peißenberg, aber richtig. Da ging es dann staatlicherseits professionell los.
Das, also wo der Hans gerade gesagt hat, da Richtung Hugelfing dann über, da waren sie auf 1200 Meter drunter und da wäre noch so große Kohlenstädte da. Ja.
Leute, die jetzt die Geografie um Peißenberg nicht kennen, wie weit ist es jetzt oberirdisch, Peißenberg, Hugelfing, wie viele Kilometer sind das?
Puh, sind ein paar Kilometer. Ja, keine 10 Kilometer.
Na ja. Ungefähr 9 Kilometer.
Aber, jetzt, aber dann, wir reden von 9 Kilometer im Untergrund.
Ja, genau.
Was der Hans Zapf gesprengt hat.
Wir haben ja vom Peißenberg auf Hohen Peißenberg die Strecke auf 1000 Meter drunter gehabt. 1000 Meter drunter. Mhm. Die Strecke gehabt und dann auf Peiting noch.
Auch noch.
Mhm. Aber in Peiting ist ein schlechter Stein gewesen. Jetzt ist der immer gebrochen und hat. Und dann haben Peißenberger gesagt, jetzt müsst ihr in Peiting einen eigenen Schacht machen. Und die Kohle selber raus da. Hohen Peißenberg war in Ordnung. Da sind wir auf die 8 oder 10 Kilometer, haben wir da die Kohle runtergefahren. Da sind nur die Hohen Peißenberger Bergleute eingefahren. Das war ein zweietagiger Korb und das war nichts. Bloß haben wir halt die Leute einfahren können. Aber zugleich ist das der Wetterschacht gewesen. Ein Wetter heißt Belüftung. Also der hat die Luft. Mit einem großen Sauger hat er die Luft abgesaugt und in Peißenberg ist die Luft durch den Schacht eingefallen. Mhm. Und da sind dann die ganzen Strecken und Baue und alles, was da drunten war, belüftet worden. Sonst haben wir keine Luft nicht gehabt.
Man muss auch dazu sagen, dass also dieses Stück, wo da eben auf 1200 Meter drunten war, da hat es ja 42 Grad Wärme gehabt.
Ja. Konstant, oder?
Ja, konstant.
42 Grad.
Bei mir, wie ich auf der 1000-Meter-Sohle drunten war, da habe ich eine Strecke gehabt. Da ist ein Leute Steiger gekommen und hat gemessen. 28 Grad habe ich 7 Stunden arbeiten müssen. Und bei unter 28 Grad habe ich 8 Stunden arbeiten müssen. Dann habe ich gedacht, du kommst mir gerade recht. Der Steiger, der Fahrsteiger gekommen, der, Gott hab ihn selig, der ist leider schon gestorben. Dann ist er gekommen, dann hat er sein Thermometer alle aufgehängt und dann ist das die Bewetterung, die Luft da angegangen. Ja, das verstehe ich nicht, hat er gesagt. Bei den anderen ist immer unter 28 und bei dir immer über 28. Da ist mir da nie drauf gekommen, dass ich meine Benzinlampe, ich habe eine Wetterlampe, eine Benzinlampe gehabt und die Benzinlampe habe ich gebraucht, dass ich geschaut habe, ob Gas da ist. Okay. Und da habe ich dann einen Docht höher gedreht, also so eine Flamme geworden, dann habe ich den vor den Thermometer noch gehängt und zu meinen Kollegen habe ich gesagt, beschäftigt ihn ein bisschen, dann haben sie ihn beschäftigt, okay, dass er nicht draufkommt. Das verstehe ich nicht. Ja, habe ich gesagt, wenn das so ist, dann fahren wir natürlich 7 Stunden aus. Sind wir rausgefahren. Und das habe ich meine anderen Kollegen an der Mittagsschicht, Spätschicht, Nachtschicht, habe ich das auch gesagt. Lasst euch nicht erwischen, habe ich gesagt. Lauter so eine Lumpereien haben wir drin.
Bei aller Kameradschaft. Jetzt nochmal zum Streckensystem und zur Streckenlänge. Auch da hat es nochmal von mir eben wenn man sie nicht so auskennt, Peißenberg, Peiting, das sind ja auch etliche Kilometer.
Ja. Wie viel sind das?
Zehn nicht, gell? Ja, 15 Kilometer.
Und das alles unterirdisch.
Ja. Also man hat ja auch heute noch, wenn man bei, ich sag, wir sind also früh auf Kinder und Familien spezialisiert, sagen wir mal so. Und wenn wir dann sagen, Kinder, müsst ihr mal nachfragen bei Dr. Google, wer hat denn mehrere Gleiskilometer unter Tage das ehemalige Bergwerk Peißenberg oder die Stadt München mit ihrer U-Bahn? Wir haben mehrere Gleiskilometer unter Tage, als wir die U-Bahn in München.
Ernsthaft? Also unter, ja, völlig. Ja. Weil wir sind ja von Mont auf 500 Meter, auf 600 Meter, alles mit Gleis belegt. Du hast ja die Kohle für die fahren müssen, einen Schacht. Dann auf 780 Meter, dann ist 1000 Meter gekommen, dann ist 1200 Meter gekommen. Das sind alle die Hunde da drunten zu Züge waren das. Haben die Kohle vollgefahren, einen Schacht, und da ist dann hochgefahren worden.
Mhm. Da also, kommen halt die Gleiskilometer dann her.
Ja. Ja.
Mhm. Mhm. Also weil man die verschiedenen, ich nenne es Ebenen, genau, oder Etagen, genau, natürlich, ja, das sind ja wie U-Bahn.
Die ja, ja, genau.
Oder wenn
ja,
man,
ja,
wenn jetzt, was weiß ich, mich beeindruckt immer wieder in München am Marienplatz, wie viele Ebenen, das ja, gibt es genau, in anderen großen Städten natürlich auch. Ja, das ist jetzt, ja, für städtische Verhältnisse, ja, ja, nicht mehr so besonders, aber ja, ja, für mich Landei, mich beeindruckt es heute nur, dass da übereinander U-Bahn, ja, S-Bahn und nochmal U-Bahn und wie viele Stockwerke es sind. Ja. Und so ist das bei euch auch, nur, ja, nur
mehrere
übereinander. Nur halt bis nach 1200 Meter.
Ja, ja. Und mir ist vorher noch eingefallen, kurios ist das auch, 71 hat man zugemacht, 74 habe ich bei uns im Archiv gefunden, eine Aufstellung, was das kosten würde, wenn man wieder aufmachen darf. Also, drei Jahre spart, gell? Also da fragst du die ja, das kann man nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Also ja, es hätte natürlich einige Millionen gekostet und es wäre dann angeblich nur für 25 Jahre Arbeit da gewesen. Und, aber ja, nur deswegen, dass man sich da Gedanken macht oder gemacht hat, dass man es wieder aufmacht. Ja. Also seltsam.
Die Kohle, vom Alter der Kohle her, hat man gesagt, die Braunkohle ist nur 2 Millionen Jahre alt. Unser Pechkohle 63 Millionen Jahre alt. Und die Steinkohle 350 Millionen. Also das ist gewaltig.
Okay. Machen wir einen Musikakzent. Eins möchte ich vorher noch geklärt wissen, weil es der Begriff fällt. Pechkohle, ihr habt Pechkohle, ja, abgebaut. Was ist Unterschied Pechkohle, Steinkohle?
Qualität.
Und Alter.
Das ja, genau, sowieso, das Alter haben wir gerade gehört, genau.
Sowieso. Und man muss auch sagen, die Steinkohle ist hauptsächlich das Holz gewesen, Eiche, Buche, das Hartholz. Und unser Kohle ist schon auch ein bisschen Hartholz, aber da ist auch anders auch reingemischt worden, anders Holz. Okay, also
mit Holz meint der Hans jetzt, also das Abgestorbene. Ja,
also das Fossile, also seiner genau, Zeit vor diesen genau, Millionen genau, Jahren. Ja. Das hat dann vermutlich mit dem Brennwert zum Schluss
ja,
zu tun.
Genau, ja, genau.
Braunkohle hat dann den geringsten Brennwert vergleichsweise, oder?
Ja, ja.
Der Brennwert ist bei uns gut.
Mhm.
Ja. Mhm. Bloß die Braunkohle, ja, das war in unseren Augen ein Trick.
Ja. Und Pech, bei uns, unser Pechkohle hat mit Pech nichts zu tun.
Nein,
die ist bloß so schwarz.
Nur weil es so schwarz war. Die war so schwarz.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, wie gewaltig groß das ich nenne es ja, jetzt mal das Schienen, das Gleissystem ja, unter Tage war. Kameradschaft spielt eine wichtige Rolle, haben wir schon gehört. Wir müssen natürlich auch darüber reden, dass es, ihr habt gut verdient. Ja. Ihr seid aber auch ein großes Ihr seid aber auch ein großes Risiko eingegangen, das hat auch seinen Preis. Und der ist ja, da unten sehr teuer.
Ja.
Das ist das Leben. Und Hans Zapf mittlerweile mit seinen 86 Jahren, er macht Führungen durchs Museum in Peißenberg und auch in den ja, Schaustollen, darf man sagen. Und er hat viel zu erzählen aus seiner Tätigkeit, von wo er 14 Jahre alt war, hat er angefangen im Bergwerk bis 33, wie es zugemacht worden ist, 1971. Und jetzt haben wir gerade das Stichwort Steiger. Hans Zapf, in der Ja, das war noch in der Ausbildungszeit, wo, wenn ich die Geschichte recht im Ohr habe, wo der Steiger zu dem kleinen, jungen Bürschler sagt, da in das Loch gehst. Nein, ja, wo jeder sagt, ja, also klaustrophobisch darf man nicht sein und Platzangst haben.
Nein, darf man auf keinen Fall haben. Also der hat mich halt hintergeführt und dann war da so ein Spalt frei, so 25 Zentimeter. Dann hat er gesagt, traust du nicht? Ich habe gesagt, ja, freilich, ich bin ein dürrer Hund, ich habe schon Platz. Dann bin ich da rein. Und dann habe ich erfahren, dass ein Schulkamerad da drinnen eine Woche zuvor tödlich verunglückt ist. Da ist das Hangende, also die Decke, gebrochen und hat ihn erdrückt. Und dann komme ich da rein. Dann habe ich da vielleicht so 14 Tage gearbeitet, das ist ganz gut gegangen. Und da werden dann alle frecher. Wenn Kohleflöz gut geht, gell?
Ja, aber in dieser Enge, man kann es ja nicht, also umdrehen geht dann nicht, oder? Also in keiner Weise.
Nein, da geht nichts. Da hast du drinbleiben müssen und Kohle rausmachen und eine Rutsche rein und die ist dann runtergerutscht und ist da unten aufgeladen worden auf Kohlewagen, Hunde. Da ist dann angeladen. Und wenn ich fertig war mit der Arbeit, dann habe ich runterrutschen müssen und bin unten wieder rausgegangen. Aber die Bau waren noch nicht so lang. Die waren damals so 70 Meter lang. Später die Baue waren ja 200 Meter lang.
Ach so, das war das, wir reden da von den Anfang 50er Jahren dann so.
Ja, freilich. Freilich. Und, aber du hast eigentlich nichts gedacht dabei. Also das war normal.
Aber wenn man jetzt ja, Leonhard Alt hat diese Zahlen ja auch parat, wenn man diese über 100-jährige Geschichte des professionellen Kohlebergbaus in Peißenberg oder um den Peißenberg anschaut, es sind doch, wenn ich die Zahl richtig parat habe, 259 Männer ums Leben gekommen in der Zeit.
Ja, ja.
Und wie geht man damit um? Weil Sie gerade sagen, denkst du da nichts? Oder wie?
Pech gehabt. Ja, was willst du denn sagen? Da ist Hangende gebrochen oder irgendwas anderes. Gut, es war schon viel Selbstverschulden auch dabei. Du hast immer wach sein müssen da drunten. Wenn es bräselt hat, also wenn von der Decke so Bröckel runtergefallen sind, dann hast du sofort schauen müssen, was ist da los. Und meistens ist dann nachgebrochen, weil das sind ja Tonnen Gesteine da drunten, was da runterbringen können. Da bist du halt gerumpelt.
Es gibt von Ihnen eine Geschichte, die haben Sie schon öfter erzählt. Ich hab's, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, das ist die Geschichte, wo Sie sagen, dass die heilige Barbara, die Patronin der Bergleute, eine große Rolle gespielt hat und Ihnen auch schon mal das Leben gerettet hat, weil Sie, ich sage mal, einen siebten Sinn da entwickelt haben. Als Sprengmeister dann, da sind wir jetzt schon etliche Jahre später bei der Geschichte.
Jetzt kommen wir nochmal da zurück, wo ich zuerst gesagt habe, wo ich da eine neue Strecke aufgefahren habe. Also ein neues Tunnel zurück. Und auf einmal, da ist vorne schräg runter, das Flöz gewesen. Und dann springe ich, dann ist das Flöz nicht mehr da. Dann habe ich ihn austelefoniert zum Steiger, habe ich gesagt, du, ich habe kein Flöz mehr. Aha, hat er gesagt, ist jetzt soweit. Das haben die genau gewusst, von den Vermessungssteiger her, dass das Flöz dann, das wo so schräg runtergegangen ist, so kippt ist und da runtergegangen. Und ich muss ja gerade reinfahren.
Ach so, also die Erde, also das ist auch in der, das ist in Bewegung.
Und dann habe ich die Strecke da runtergesprengt. Da haben wir alles mit dem Seilzug raufziehen müssen und alles da runter. Und da drunten war auch ein Bau, also ein Bau ist da, wo Kohle gemacht wird, Kohle rausgemacht wird.
Also ganz direkt vor Ort, ganz nah dran, also sozusagen das Ende von der Strecke.
Und dann haben die Leute da drin gearbeitet. Und dann, ich habe meinen Streckenvortrieb gemacht, so schräg. Und dann höre ich auf einmal, wie es kracht und schäbert. Dann bin ich an den Bau rein, dann habe ich geschaut, dann habe ich da gesehen, so 40 cm starke Stempel drinnen. Die hat es zusammengedrückt wie nichts.
Was sind Stempel? Entschuldigung, jetzt muss ich immer so ein bisschen. Was sind Stempel?
Ein Baum. Aha. Das ist ein Stempel, ein Abschnitt von einem Baum. Eine bestimmte Höhe habe ich
zur Abstützung oder wie?
Die habe ich dann abstützen können da drin. Und dann habe ich alle Krachen gehört. Da bin ich zu meinen Leuten und habe gesagt, du, jetzt helfen wir ein bisschen, schauen wir. Dann haben wir aber gesehen, dass das alles zusammengedrückt wird. Dann hat im Hinterkopf bei mir, das ist jetzt nicht, nicht gelungen, im Hinterkopf bei mir alle jemand gesagt, du, hör auf, das ist nichts, das bricht und immer wieder, hör auf, geh raus. Dann habe ich meine Leute gesagt, raus alle, geh zu. Und hat es wieder gekracht. Und dann waren wir heraus, vielleicht 10 Meter. Dann hat es hinten einen Kracher da, hat alles zusammengedrückt. Bloß noch ein paar Zentimeter war Luft drin. Hat mir Barbara halt im Hinterkopf gesagt, geh raus, hör auf.
Ihr wärt alle Mausi gewesen?
Wären wir alle Maus da gewesen. Haben wir aber nicht viel gespürt.
Wir sind unterwegs im Kohlebergbau rund um den Peißenberg. Und dazu erzählt uns der ehemalige Bergmann, einer der letzten Bergmänner vom Peißenberg, der Hans Zapf. Hans Zapf, wir haben vorhin darauf hingewiesen, auf die Risiken. 259 Bergmänner haben ihr Leben gelassen in der Peißenberger Kohlebergbaugeschichte. Und trotzdem sagen Sie, Sie waren immer gern Bergmann.
Ja, ich war auch gern Bergmann. Und da waren die anderen Bergleute, die ich kennt habe, waren auch gern Bergmann. Aber es ist halt viel passiert da drunten. Und da hast du Bauer gebracht. Mhm. Die, wo auf die aufpasst hat. Das war unsere Schutzpatronin und an die haben wir auch geglaubt. Ich kann einen Stiegel erzählen mit der Barbara. Das war ein besonderer Bau. Also der ist zwei Schrägen hat der gehabt. Einmal geraden und einmal schrägen. Da hat es dauernd gekracht und das Hangende, also die Decke hat immer vibriert und so. Dann hat der Baumeister zu mir gesagt, kannst du mir da helfen, abstützen? Dann bin ich da mit meinen Leuten rein, haben wir abgestützt, richtige Bäume haben wir da reingestellt. Dann sagt Oliver im Hintergrund zu mir, die hat keine Ruhe gegeben. Hat gesagt, hör auf, geh raus, das hat schon. Dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, raus alle, geh zu. Dann hat es gekracht da drinnen. Dann hat es ein Erdbeben gegeben, dann hat es die ganzen Stempe, wo da drinnen waren, die Abstützungen, die hat es zusammengebatzt, das wäre nichts. Ich bin vielleicht 10 Meter heraus gewesen. Wenn wir da noch drin gewesen waren, wären wir nie mehr rausgekommen.
Mhm. Also es gibt schon ein paar solche brenzlige Situationen immer wieder.
Das waren so...
Und auf der anderen Seite, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeklungen gehört, ihr wart schon auch spitzbübisch unter Tage und bei aller Kameradschaft hat man sich schon ein paar Stickel gegenseitig geliefert.
Ah ja, das hat man da müssen. Ein bisschen Spaß muss auch sein. Mhm. Okay. Also da haben wir schon was da oft. Da war einmal der Fischer Lucke. Der hat gesagt, du, rausgeschrien von der Kohle, vom Bau raus, geschrien, du, tu mir einen Wiesler rein, das ist eine Bohrmaschine, die ganz schnell läuft. Mhm. Nicht für Stein gedacht, sondern für Kohle. Na ja, dann habe ich ihm halt den Nein gesagt, pass aber auf, weil der ist unheimlich schnell gegangen und den, wenn du gehabt hast, dann hast du aufpassen müssen, dass der nicht aus der Hand haut, gell? Und der hat nicht aufgepasst und geschnobelt halt gegeben und auf einmal schreit er. Denke ich mir, was ist jetzt wieder los? Da bin ich rein, habe ich gesagt, was ist denn los? Dann hat er die Hand so gehabt. Habe ich gesagt, ist da was passiert? Ja, hat er gesagt, schau mal, dann hat er einen Handschuh runter da, weil wir haben Lederhandschuh gehabt. Dann war kein Daumen mehr dran. Hat sich mein Daumen ausgehebelt. Ist an die Spiralen gekommen von der Bohrmaschine. Dann hat sie ihn ausgehebelt. Seitdem war es nicht mehr der Fischerlucke, sondern der Daumenlucke.
Das hat verlaut.
Hat er sofort einen Spitznamen gehabt, Daumenlucke. So tragisch das ist, aber da haben wir auch.
Hat sie einen Pop?
Ja.
Der Pop-Balle.
Ein Pop-Balle, der war ein Übertag. Den haben wir Untertag nicht. Der hat uns jeden Tag was verschissen.
Ja, also.
Angst haben hast du nicht dürfen. Gar nicht. Okay. Oh mein, wir haben Sachen geliefert da drunten. Aber es war halt so. Und dann hast du die schwere Arbeit viel leichter genommen. Okay.
Ja, aber es ist ja auch so, ihr seid ja freiwillig reingegangen. Also ja, der sich da unten tummelt, der ist ja kein purer Hasardeur oder Abenteurer, sondern der, also wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, viele Sachen sind dann auch selbst verschuldet gewesen, wenn was passiert.
Sowieso.
Aber für manche Sachen kann man nichts vorhersehen.
Kunst nicht. Wie gesagt, wenn man einen Neigen gehabt hat, einen Förderberg, einen Förderkorb runterfahren, der ist da mit 8 Metern in der Sekunde runtergefahren, da haben wir Achtung, also 4 und 3 heißt Achtung ab. Gell? Mhm. Dann haben wir die 4 haben wir weggelassen. Dann haben wir bloß ab. Dann ist der weggefahren mit 18 Metern in der Sekunde.
Das war das, ja genau.
Ja, das mein Lieber, die haben blärt. Da war ich halt schön, das Seil ist ab, aber doch wurscht und so. Da haben wir es geschockt ein bisschen allebei. Aber es war halt ein bisschen ein Spaß. Schwere Arbeit und Spaß muss man auch haben.
Wir genießen jetzt natürlich auch das, was Spaß war und lauschen Ihren Anekdoten und Ihren Erzählungen. Aber das kann man ja auch tun, wenn man nach Peißenberg fährt, weil Sie machen auch Führungen beim Leonhard Alt im Bergbaumuseum selber. Ich wollte nur ansprechen, das haben wir am Anfang der Sendung auch nur ausgemacht, weil es mich auch gestern wieder so beeindruckt hat beim Trachten- und Schützenumzug, weil da viele Knappen mitgelaufen sind. Wenn wir auf das noch ein Wort verlieren, ganz in Schwarz, also Knappen sind ja eigentlich unverkennbar. Jetzt meine Frage, die Knappen haben wir eigentlich, wenn ich das richtig beobachte, auf ihrem, weiß ich, nennt man das Hut oder ihrer Kopfbedeckung, so eine Feder vorne dran. Ja, hat das eine Bedeutung?
Weiß Golbi. Ja, was weiß ich so gehört habe, von ganz früher her, haben die, wenn die bohrt haben, mit den, die haben nicht tief reinbohrt. Gell? Dann haben die mit den Federn das Loch sauber gemacht. Mhm. Das hat eigentlich die Bedeutung von der Feder gehabt. Aber.
Heute ist ein Schmuck.
Die Feder gehört halt zur Montur.
Und dann ist mir gestern aufgefallen, wie ich die Knappen da so bestaunt habe. Die haben am Gesäß hinten drunter so ein Leder hängt da rum, wie so ein kleines Röckle.
Das haben aber die bloß, wo am Bau drin sind, also wo Kohle drin ist. Nicht heraus auf der Strecke, die Zulieferung, sondern im Bau drin, weil da hast du rutschen müssen.
Oft. Ach so, da das ist das,
das ist Hosen für... kaputt gehabt.
Aha.
Also wir haben nicht Fahrleder gesagt, so heißt es fachmännisch, wir haben Arschleder gesagt. das hast du gebraucht.
Aha.
Aha. Und die hat dich geschützt.
Aha. Aha.
Also ich habe es fast nie gebraucht, ich bin am Bau drin, wenn ich schnell rein habe müssen und habe was auf dem Hosenbund gemacht, dann habe ich Arschleder noch da.
Aha.
Ja, so war das.
Und zusammen mit Leonhard Alt schafft es Hans Zapf, dass wir heute, obwohl es schon seit über 50 Jahren keinen Bergwerksbetrieb mehr in Peißenberg gibt, aber die Erinnerung und das Bewusstsein an diese schwere, interessante, spannende Tätigkeit erhalten bleibt. Und das ist mit eurem Bergbaumuseum wird das wunderbar gemacht. Und nochmal die Aufmunterung an diejenigen, die zuhören, mal in Peißenberg vorbeischauen oder vielleicht auch in anderen oberbayerischen ehemaligen Bergwerksorten.
Natürlich.
Dass man sich das bewusst macht. Miersbachhaus haben, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, kann man nachschauen.
Benzberg-Peiting. Man konnte so eine richtige Kohlenstraße nachgehen.
Richtig. Richtig.
War auch schon mal angedacht von unserem Motor, unserem Fischer Franz, der hat so eine Vision gehabt, wie es so eine Milchstraße ergibt, so eine Kohlenstraße zu machen.
Passt natürlich nicht unbedingt in das idyllische Voralpenlandschaftsbild, aber es ist wichtig, dass man das Ruhrgebiet hat sozusagen das Pech gehabt. Damals ist es reich geworden und dann hat es aber diesen doch Ruf kriegt, das hat schon war.
Da fällt mir noch mal was ein. Wie der Bergbau begonnen hat, da haben wir noch keinen Schacht nicht gehabt. Und da haben sie im Peißenberg herunten die Kohlenwäsche gehabt. Also Kohlenwäsche war das so die Anlage und groß und klein unterschieden, die Kohlenstücke. Mhm. Gell? Und dann haben sie eine Seilbahn gebaut auf Hohen Peißenbergen auf. haben die Kohle an den Dings rein und haben sie runtergeliefert. Und in Peißenberg, da haben sie alle an der Kohlenwäsche die Kohle lieferbereit gemacht, dass die Leute benutzen können. Gell? Und am Samstag hat alle einer, geht's noch, hat alle noch einer einen Ackenmappen voll Geld rein an den Korb, an den Kübel. Mhm. Und haben sie mit der Seilbahn aufgezogen. Eines Tages rufen die drum an, sagst du, was ist denn heute mit Gold? Ja, das haben wir doch geschickt. Ist einer da oben auf dem Baum aufgeraxelt, hat einen Hagel genommen, hat runtergelangt, hat die Ackenmappen voll Geld raus. Das wissen sie heute noch nicht, wer das war.
Lumpen. Wer den Hans Zapf weitererzählen hören will, der muss nach Peißenberg fahren und im Bergbaumuseum vorbeischauen. Der Vorsitzende des Vereins ist der Leonhard Alt. Und der Hans Zapf mit seinen 86 Jahren erzählt munter und begeisternd von dieser Peißenberger Geschichte. Meine Herren, vielen Dank für euren Besuch. Alles Gute für euer Museum und die Zukunft.
Danke, Glück auf.
Danke und Glück auf.
Glück auf. Für Gott.